Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Ja, herzlich willkommen zu Bücher im Gespräch. Mein Name ist Liola Mattheis, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZFL im Programmbereich Lebenswissen und bei mir ist heute Jinaba Samura. Jinaba, ich freue mich sehr, heute mit dir über deinen neuen Essay Afrotopia zu sprechen. Herzlich willkommen beim Podcast.
Hallo Liola, ich freue mich auch sehr, heute mit dir zu sprechen.
Ja, Jinaba, du bist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am ZFL seit 2024, wo du im Programmbereich Weltliteratur zu afropäischer Literatur arbeitest. Du hast einen sehr interdisziplinären Hintergrund, unter anderem in Postcolonial und Gender Studies und hast im Studium unter anderem zur Rolle von deutschen Frauen im Kolonialismus gearbeitet, was auch in deinem neuen Essay Afrotopia einfließt. Afrotopia ist kürzlich im Querverlag erschienen und du widmest dich in dem Buch den Verwobenheiten von Geschlecht und Sexualität mit Kolonialismus und Rassifizierung. Am Anfang deines Buches gehst du aus von der problematischen Vorstellung von Schwarzsein und Queerness als einander gegenseitig ausschließend. Und ich würde dich eingangs kurz bitten, ob du einfach darstellen könntest, was ist die Problematik, die diesen Essay motiviert hat? Worum ging es dir mit diesem Essay?
Genau, also ich denke, der zentralste Punkt ist das, was du auch gerade schon angesprochen hast, und zwar die Annahme, dass Queerness nicht afrikanisch sei, ist eine sehr verbreitete Annahme in schwarzen und afrikanischen Communities, aber auch eine, die schwarzen Menschen in weißen Mehrheitsgesellschaften immer wieder begegnen, vor allem schwarze muslimische Menschen, dass diese Dinge einander vermeintlich ausschließen würden, was sie nicht tun, weil schwarze queere Menschen eben existieren. Und ich glaube, der zweite Punkt ist für mich so eine Art Whitewashing queerer Geschichte, die häufig stattfindet. Das sehen wir zum Beispiel in Kombination mit Aneignung schwarzer Ästhetiken, aber auch in der Aneignung von realer Praxis, also der Frage nach Lebensgestaltung. In Bezug auf Geschlecht und Sexualität fallen mir jetzt so Dinge ein wie Co-Parenting, Nicht-Monogamie, aber auch ganz konkret die Vorstellung von Nicht-Binarität, die irgendwie als so modernes westlich-europäisches Konzept etabliert wurde, aber bei Weitem das nicht ist und eben viele Vorläufer in präkolonialen Gesellschaften hatte.
Genau über diese geschichtliche Dimension würde ich mit dir gerne noch ausführlicher sprechen. Du zeigst in dem Essay auf, wie diese eben vermeintliche und eben nie haltbare Opposition von Queerness und Schwarzsein und auch afrikanisch sein eine entschieden historisch gewordene ist. Was lehrt jetzt so ein Zugriff, ein Blick in die Kolonialgeschichte für ein Verständnis von Geschlecht und Sexualität? Und vielleicht magst du an der Stelle dann auch schon dazu sagen, warum es dir in deinem Essay speziell und gleichzeitig auch im Allgemeinen um Afrika geht? Mhm.
Also um Afrika geht es mir vor allem deshalb, weil Deutschland einfach viele Kolonien in afrikanischen Gebieten hatte, auch in asiatischen, aber eben sehr prominent in afrikanischen Gebieten. Und ich behaupten würde, dass es in Deutschland eine Art koloniale Amnesie gibt, in der so eine Weigerung besteht, sich kolonialer Geschichte eben zu widmen. Und mir war sehr wichtig, den Fokus dorthin zu legen und auch so diese Kontinuitäten und Verknüpfungen, die einfach bis heute real existieren, sowohl für Menschen auf dem Kontinent als auch für schwarze Menschen in Deutschland, wie aufzuzeigen. Deshalb ist ein Kontext, auf den ich mich viel beziehe, ist die ehemalige Kolonie Deutsch-Südwestafrika im heutigen Namibia, wo auch die europäische Geschlechterordnung und Vorstellung von Sexualität, die im Kaiserreich gelebt wurden, dort etabliert wurden. Also sprich Zweigeschlechtigkeit, Heteronormativität, aber vor allem auch die Teilung des Lebens in eine politische, öffentliche Sphäre versus eine private Sphäre. Genau, also eben Produktions- und Reproduktionsarbeit. Und das sind Aspekte, die vorher so in afrikanischen Gebieten nicht existiert haben auf diese Art und Weise. Und wollte eben zeigen, wie diese sich bis in die Gegenwart tragen.
Ja, genau, das halte ich für einen besonderen Mehrwert auch deines Essays, speziell den deutschen Kolonialismus nicht auszuklammern in dieser Frage nach, wenn man so will, der Kolonialität von Geschlecht. In kürzlichen Diskussionen, ich denke da zum Beispiel auch an Sophie Lewis' neues Buch Enemy Feminisms, wurde ja immer wieder auch die Rolle von imperialen Feminismen in der Konsolidierung vom Kolonialismus in den Blick gefasst. Aber weniger wird vielleicht auch über die spezifische Rolle Deutschlands dann gesprochen. Und dein Essay zeigt sehr klar auf, wie deutscher Kolonialismus eben auch entschieden in diesem Projekt eines Exports der Geschlechter- und Sexualitätsordnung impliziert war. Und was mir dabei besonders einleuchtet, ist, dass du Geschlecht und Sexualität dabei gemeinsam in den Blick nimmst. Zum Beispiel zeigst du auf, wie zeitgleich mit der Frage nach der deutschen Frau in der Kolonie auch der Paragraph 175, die Kriminalisierung von Homosexualität, nach Deutsch-Südwestafrika exportiert oder implementiert wird. Könntest du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie wir Geschlecht und Sexualität gemeinsam betrachten müssen in solcher Geschichtsbetrachtung und dabei aber vielleicht ohne die miteinander zu kollabieren? Diese.
Also ich glaube, beide Beispiele bieten sich sehr gut an, um zu erklären, inwieweit diese deutsche Kolonisierung spezifisch in Deutsch-Südwestafrika auch immer Siedlungspolitiken gefolgt ist. Also sowohl die systematische Entsendung weißer deutscher Frauen als auch die Kriminalisierung von Homosexualität dienten der Etablierung einer weißen Oberschicht, die eben dort den Machterhalt sichern sollten. Weil in einer frühen Phase der Kolonisierung wurden hauptsächlich weiße Männer ausgesiedelt, die dann im Laufe der Zeit Beziehungen mehr oder minder Freiwillige mit afrikanischen Frauen hatten und in Deutsch-Südwestafrika ist eine afrodeutsche Population entstanden. Und es gab dann die Befürchtung, dass diese Ansprüche stellt auf eine Beteiligung an der kolonialen Verwaltung. Vor allem, weil diese afrodeutschen Personen deutsche StaatsbürgerInnen waren, weil Staatsbürgerinschaft oder Zugehörigkeit zum Kaiserreich in dem Fall im patrilinear vergeben wurde. Und das sollte dann unterbunden werden. Und dafür musste zum einen Homosexualität kriminalisiert werden, damit weiße deutsche Männer sich auf Beziehungen mit weißen Frauen, die dann im weiteren Verlauf systematisch ausgesiedelt wurden, ja, fokussieren konnten. Gleichzeitig mit einer Dämonisierung von Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität, die eben vorgefunden wurden in Deutsch-Südwestafrika. Also es hat so zwei Dimensionen. Es geht einmal darum, so Unterdrückung und Ausbeutung zu rechtfertigen, indem gesagt wird, das, was wir hier sehen, ist alles deviante Sexualität und Menschen müssen erzogen werden. Und zum anderen, ja, die Etablierung weißer Vorherrschaft, was auch über diesen Erziehungsauftrag funktioniert hat, ist nämlich die Aussiedlung weißer Frauen. Also sie wurden aktiv als LehrerInnen, als Hausmädchen und so weiter entsandt, um dazu beizutragen, als Trägerin der Kultur und Sitte tatsächlich, also so wurden sie betitelt, das Deutschtum zu erhalten. Und sie sollten natürlich dann im weiteren Verlauf durch ihre Gebärfähigkeit eine weiße deutsche Population in der Kolonie etablieren, wo auch das Ziel war, ja, die afrikanische Bevölkerung immer weiter aus den Städten zu verdrängen und dort weiße deutsche Städte am Ende aufzubauen.
Ja, und eine Implikation scheint mir dann zu sein, dass wenn wir über die Frau sprechen oder über Vergeschlechtlichung sprechen, wir das eben nicht tun können, ohne auch über Rassifizierung und Kolonialismus nachzudenken und auch speziell über das, was Maria Lugones zum Beispiel als die Kolonialität von Geschlecht bezeichnet. Ne? Also da, Lugones geht es eher um den südamerikanischen Kontext, aber ich glaube, dein Buch legt nahe, wie dieses Nachwirken einer kolonialen Geschlechterordnung auch speziell für die Kolonien in Afrika und für den deutschen Kolonialismus betrachtet werden muss.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle auch weiße deutsche Frauen konkret als eben nicht nur MittäterInnen, was dann später in dieser MittäterInnen-These verhandelt wurde, sondern als aktive TäterInnen und Beteiligte im kolonialen Projekt zu betrachten und ihre Rolle auch nicht zu unterschätzen, weil sie eben einen sehr großen Beitrag zu, was wir Colonization of the Mind nennen, tragen haben. Und was ich super interessant finde zu sehen, ist, dass so diese systematische Aussiedlung weißer deutscher Frauen parallel passiert mit der ersten deutschen Frauenbewegung, in denen es vor allem bürgerlichen Frauen erstmal um die Erlangung des Wahlrechts und so weiter ging. Und auch Auswanderung in die Kolonie wurde als ein feministisches Projekt verkauft, weil es eben deutschen Frauen einen sozialen Aufstieg sie ermöglicht hat. Häufig wurden quote-unquote einfache Mädchen vom Lande entsiedelt, weil argumentiert wurde, dass sie besonders gewappnet sind den vermeintlich harschen Bedingungen in der Kolonie. Und sie sind dort eben dann aufgestiegen zu Herrinnen, die verfügt haben über Land, über Körper und über die Arbeit von afrikanischen Menschen. Ich finde daran dann spannend, dass also es gab so eine koloniale Frauenzeitschrift, die heißt Kolonie und Heimat, die wurde herausgegeben vom Kolonialen Frauenverband und dort haben weiße Frauen so Reiseberichte veröffentlicht, Berichte aus den Kolonien, aber auch so Rezepte und so weiter geteilt und wenn man sich das anschaut, die Veröffentlichungen, dann sieht man so eine Genealogie, wo ein Hausfrauendiskurs, der sich über so Hygiene und Haushaltsführung dreht, sich weiterentwickelt zu einem Diskurs um Rassenhygiene. Und ich finde, da wird nochmal sehr deutlich auch Verknüpfungen eben von Race und von Geschlecht und welchen Beitrag Frauen in dem Kontext auch hatten. Und sie werden halt in so historischen Betrachtungen häufig verklärt und der Fokus ist nicht so darauf, weil sie eben nicht Teil dieser, was wir als aktive Kolonialisierung, also Landeinnahme, Kriegsführung und so weiter begreifen, verstanden werden. Aber ihre Rolle war deshalb nicht minder irgendwie relevant für das koloniale Projekt.
Ja, das leuchtet sehr ein. Und das Stichwort Colonization of the Mind, darauf kommen wir noch zurück. Aber an der Stelle ist auch schon angeklungen, die Wichtigkeit einer symbolischen Ordnung, also Diskurse, Fantasien um Hygiene beispielsweise hast du erwähnt. Und in dem Essay benennst du auch ganz explizit, dass es zu widersprüchlichen Darstellungen und Charakterisierungen schwarzer Sexualität und Geschlechtlichkeit kam und immer noch auch kommt. Und vielleicht könntest du etwas über diese Ordnung, wenn man so will, der Fantasie sagen. Welche widersprüchlichen Darstellungen sind das? Was haben die mit De- und Hypersexualisierung zu tun? Und speziell würde mich auch interessieren, wenn du da noch was zur Relevanz des Naturbegriffs sagen könntest, also der Gleichsetzung von feminisierten schwarzen Subjekten mit der Natur und auch den zu kolonisierenden Gebieten. Das ist, glaube ich, so ein ganz besonders perfides Element dieser kolonialen Logik.
Imaginationen sind ein sehr zentraler Teil auch des kolonialen Projekts gewesen, wie du es gerade erklärt hast. Und spannend an diesen kolonialen Imaginationen zu Geschlecht und Sexualität ist einfach, dass sie häufig, wie du gesagt hast, widersprüchlich waren. Also sie beinhalten immer Anziehung, aber gleichzeitig auch Bedrohlichkeit. Und so wurde zum Beispiel auch Homosexualität immer außerhalb Europas verordnet. Und auch andere Vorstellungen wie zum Beispiel Polygamie wurde zum einen als Instrument verwendet, um, wie gesagt, Menschen zu unterwerfen, aber gleichzeitig waren es eben auch Fantasien, die nur durch die kolonialen Subjekte, da sie so oder so eine Abweichung von der Norm waren, erfüllt und gelebt werden konnten. Also das bezieht sich jetzt nicht so sehr auf Afrika, aber wir sehen das zum Beispiel an Erzählungen über Harems, die zum größten Teil aus einer kolonialen Fantasie entstanden sind. Und es trägt sich auf unterschiedliche Arten und Weisen in die Gegenwart wieder. Also ich glaube, sehr prägnant ist, wenn wir uns so mit Sexualisierung von schwarzen Männern und auch ihren Körpern auseinandersetzen. Also schwarze Männer werden medial häufig als so bedrohlich und unkontrollierbar porträtiert. Und gleichzeitig sind aber Fantasien wie der Big Black Cock eine der am meisten gesuchten Kategorien auf Erotikkanälen und so weiter. Also da sehen wir, dass es einfach so sehr starke Widersprüche gibt. Und genau, und das Gleiche sehen wir auch auf andere Art und Weise, wenn wir uns so Sexualisierung von schwarzen Frauen anschauen. Also schwarze Körper werden so oder so immer hypersexualisiert, was sie automatisch dehumanisiert. Und sie werden somit eben von einem Subjekt, das handeln kann und einen freien Willen hat, zu eben sexuellen Subjekten einer europäischen Imagination. Und anders als jetzt beim schwarzen Mann wird der schwarzen Frau häufig ihre Femininität abgesprochen. Sie wird als aggressiv imaginiert und dargestellt oder markiert. Und gleichzeitig ist sie aber auch in so einem Bild der Sexsklavin, die irgendwie unterwürfig besessen werden kann, wiederzufinden. Und dieses Besessenwerden findet sich vor allem auch in der Beschreibung, wie zum Beispiel zu kolonialisierende Länder oder Gebiete dargestellt wurden. Auf Deutsch sagen wir Niemandsland. Ich finde aber den englischen Begriff des Virgin Land irgendwie viel treffender, weil da so diese geschlechtliche und sexualisierte Ebene nochmal da ist. Und in vielen Kolonialberichten wird so das kolonialisierte oder zu kolonialisierende Gebiet wie so eine Geliebte quasi stilisiert, also auch die Art und Weise, wie dieses Land beschrieben wird und wie es dann vereinnahmt und eingenommen werden kann vom Kolonialisator, ist sehr in dieser Logik von Unterwerfung. Und da kommt auch diese Frage nach Natur irgendwie wieder rein, weil sowohl afrikanische Menschen als auch Frauen, wenn wir jetzt in diesen binären Kategorien bleiben wollen, nahe der Natur positioniert werden, was sozusagen ja ihrer Unterwerfung dienen soll. Sie werden als irgendwie unvernünftig und nicht selbstständig oder eigenständig und als irgendwie erziehungswürdig imaginiert und dargestellt. Und das eben halt auch im kolonialen Diskurs. Aber ich würde sagen, dass auch das Sachen sind, die sich wieder so ein bisschen in die Gegenwart einfach ziehen.
Danke. Bisher haben wir also vor allem über die eine Seite gesprochen, diese Dimension der Unterwerfung, den Versuch des europäischen Kolonialismus im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer bestimmten Reproduktionsordnung, wirtschaftlichen Funktionsweise, eine spezifische Form von Geschlechtlichkeit, nämlich Geschlechtsbinarität sowie eine heterosexuelle Reproduktionsordnung auch in den Kolonien zu implementieren. Jetzt zeigst du aber in deinem Buch oder interessierst dich dafür, wie dieser Versuch der Unterwerfung immer auch etwas entgegenstand. Und wie wir, wenn wir in afrikanische Geschichte schauen, auch stets Formen von Sexualität und Geschlechtlichkeit vorfinden, die von dieser europäischen kolonialen Norm abweichen. Vielleicht auf eine Weise deviant sind, die wir heute als Queerness bezeichnen würden. Was lässt sich über diese Formen der Devianz sagen? Welche anderen Formen blieben auch während dieser Phase des europäischen Kolonialismus oder davor bestehen? Welche sind präsent?
Also es gibt super viele unterschiedliche Konzepte, die Kolonialisierung sozusagen überlebt haben oder zumindest in Teilen auch weiterhin aktiv gelebt werden. Ich glaube, eins so der prominentesten ist das der Female Husbands in Nigeria, wo sozusagen Personen, die bei Geburt als weiblich markiert wurden, im Laufe ihres Lebens eine symbolische Transition durchgehen. Genau, ich glaube, ich habe mich häufig schwierig getan, auch Begriffe, die wir verwenden, sozusagen auf diesen Kontext anzuwenden. Einmal, weil sie dann sprachlich nicht korrekt sind und zweitens, weil sie eben Begriffe der Gegenwart sind und nicht unbedingt auf so historische Konzepte anzuwenden sind. Aber ich denke, Female Husbands ist etwas, was wir jetzt in unseren Worten als Transmann bezeichnen würden, also eine Person, die in dem Fall weniger eine Transition durchläuft, die vielleicht auf so Geschlecht oder Begehren oder sowas basiert, sondern eher eine, die so symbolisch und kulturell markiert ist. Genau, und die Idee ist dann sozusagen, dass wenn in einer Familie, weil auch dort Weitergabe von Erbe und Eigentum patrilinear passiert, sozusagen kein männlicher Erbe vorhanden ist, dann hat die älteste Tochter eine symbolische Transition durchlaufen und wurde somit zum Mann. Und das hat ihr dann ermöglicht, Beziehungen mit anderen Frauen einzugehen. Sie konnten auch Familien gründen, gemeinsam Kinder bekommen und so weiter. Diese Kinder waren dann immer offiziell auch die Kinder des Female Husbands, auch wenn der Female Husband nicht der Erzeuger in diesem Fall war. Da sehen wir auch schon, wie nicht nur Konzepte von Geschlecht und Sexualität, sondern auch damit verbundene Konzepte wie zum Beispiel Familie anders gedacht und verstanden werden. Also diese ganze Idee von so Blutlinie einfach nicht so funktioniert, wie sie vielleicht in Westeuropa funktioniert. Und genau, ich glaube, ich finde es spannend, dass in der Vergangenheit wurde häufig versucht, Argumente für afrikanische Queerness über Sprache abzuleiten. Ich gehe mit Teilen dieser Argumentation und zum Teil nicht. Am prominentesten hat das die nigerianische Wissenschaftlerin Oyewumi gemacht in ihrem Buch The Invention of Women, Making an African Sense of Western Gender Discourses. Und sie hat dort versucht zu zeigen, wie auf Yoruba Geschlechtlichkeit nicht benannt werden kann oder sprachlich nicht abgebildet wird. Also man kann nicht jemanden als sie, er, Mann oder Frau bezeichnen. Was wir aber machen können, sind Menschen basierend auf ihrem Beruf, ihrem sozialen Status und ihrem Alter zum Beispiel zu markieren. Und sie hat daher abgeleitet, dass Geschlecht quasi keine Rolle gespielt hat in historischen Yoruba-Gemeinschaften. Ich finde das Argument spannend. Ich glaube aber, dass es nicht so ganz ausreichend ist, weil auch wenn wir etwas über Sprache nicht darstellen können, heißt das nicht, dass es nicht in anderen Aspekten irgendwie real existent ist. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass sozusagen Geschlecht weniger zentral war für eine gesellschaftliche Ordnung und dann eher Dinge wie Alter, ja, die Gesellschaft strukturiert haben.
Genau, du hast gerade schon die Herausforderungen, die damit einhergehen, heutige Begriffe zu verwenden für das Archiv, das sich in deinem Essay interessiert, angesprochen. Und ich würde an der Stelle mit dir gern noch über mögliche methodische Herausforderungen, die sich auch bei dir im Schreiben dieses Essays gestellt haben, ins Gespräch kommen. Und zum einen ist da genau die schon angesprochene Rückprojektion heutiger Kategorien. Also wie kann dieses Archiv geborgen werden, wenn Begriffe wie queer sicherlich nur unzureichend irgendwie das treffen, was du hier historisch vorfindest. Und das Zweite wären auch mögliche Lücken im Archiv. Mhm. Du kommst in deinem Essay auf einige Geschichten auch von HerrscherInnen und die dann zu Ikonen wurden zu sprechen. Aber selbst da gibt es wahrscheinlich einen gewissen Mangel an Dokumenten. Und wenn wir über diese herrschende Position hinausgehen, wird es noch schwieriger. Da gibt es ja jetzt auch in letzter Zeit irgendwie Versuche, sich mit Methoden wie irgendwie einem gewissen Lizenz zur Spekulation, in dem, was Sadia Hartman zum Beispiel als kritische Fabulation bezeichnet, trotzdem den Lücken des Archivs anzunähern. Und mich würde interessieren, ja, wie hast du diese Herausforderungen im Schreiben des Essays erlebt? Wie hast du damit einen Umgang gefunden?
Genau, also diese Lücken, die du jetzt benannt hast, sind auf jeden Fall sehr herausfordernd, weil sie sind zahlreich. Gleichzeitig war es mir trotzdem wichtig, so biografische Anekdoten von Personen, die real existiert haben, mit einzubeziehen, weil ich denke, dass sich aus denen sehr viel ableiten lässt. Eine Person ist Queen Singa. Sie war Königin im heutigen Angola. Das war im 16. Jahrhundert. Und das ist aber sehr, sehr schwierig zu rekonstruieren, weil das, was von ihr überliefert wurde, sind Beschreibungen von EthnologInnen, Beschreibungen von Kolonialbeamten. Und spannend ist aber an den Texten, dass man so einen anhaltenden Versuch findet, sie zu diffamieren. Also da wurde auch Geschlecht und auch Sexualität gegen sie verwendet, um ja gegen sie vorzugehen. Queen Singa war, was wir mit heutigen Begriffen wieder schwierig, als vielleicht lesbische Frau bezeichnen würden. Und sie wird auch heute in so afrikanischen queeren Bewegungen sehr zu einer Ikone stilisiert, was, glaube ich, cool ist, weil sie parallel in Angola so zu einer Nationalheldin wird. Und dort wird tatsächlich sehr wenig auf ihr queeres Erbe referiert. Es gibt viele Statuen von ihr. Genau, sie ist einfach so ein Mythos, der wie so diese angolanische Nationalität vorträgt, weil sie eben auch eine antikoloniale Widerstandskämpferin war. Also sie hat aktiv sich gegen den Kolonialismus eingesetzt. Das ist zumindest das Narrativ. Gleichzeitig, wenn man so ein bisschen mehr sich mit ihrer Person auseinandersetzt, kommt man auch da wieder an Grenzen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich in dem Essay nicht so gerecht geworden bin, weil ich gerne bei dieser ikonischen Vorstellung von ihr bleiben wollte, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir irgendwie als schwarze queere Person Vorbilder haben, historische Vorbilder, auf die wir uns stützen können. Aber es ist so fraglich, ob sie wirklich, also ich meine, dadurch, dass sie eben Herrscherin war und sie hat auch so zur Befreiung Angolas oder zu einem antikolonialen Widerstandskampf beigetragen, trotzdem hat sie kollaboriert und trotzdem hat sie aktiv Menschen aus ihrem Königreich quasi versklavt. Und ich glaube, das geht dann immer so ein bisschen unter, wenn man versucht, ja, ein historisches Bild zu zeichnen, das auf jeden Fall positiv sein muss. Ich glaube, das war auch generell so eine Herausforderung, ist, glaube ich, in diesem Kontext nicht zu romantisieren und zu sagen, wir haben all diese Beispiele und wir haben auch Belege dafür, für unterschiedliche Konzepte von Geschlecht beispielsweise, heißt aber nicht, dass afrikanische Gesellschaften nie patriarchal waren oder dass nur, weil sie nicht patriarchal sind, sie automatisch egalitär sind. Es gibt andere Unterdrückungsmechanismen, die trotzdem greifen können, wie zum Beispiel Colorism, der auch damals schon relevant war. Also die Idee, dass je näher wir so our proximity to whiteness genau mit gewissen Privilegien einhergeht. Also ich glaube, einmal so diese historische Rekonstruktion von Biografien ist auf jeden Fall herausfordernd. Und das andere, was du gesagt hast, ist so die Übertragung von Begriffen. Also Begriffe wie queer sind gegenwärtige Begriffe und sie sind halt nicht so leicht auf einen historischen Kontext anzuwenden. Deshalb habe ich, glaube ich, oft mich bemüht zu sagen, das, was wir heute als queer oder als lesbisch oder als bisexuell verstehen würden und nicht zu sagen, dass das genau das ist, was da gemeint wird. Weil was wir heute sagen, wenn wir von Queerness sprechen, dann meinen wir auch sehr stark Identitätskonzepte. Und die haben einfach so nicht existiert. Also die gesamte Idee von Identität ist auch eine Idee der Moderne. Wir konnten vielleicht beschreiben, dass das, was wir als Mann bezeichnen, also Männer Sex mit anderen Männern hatten, aber dann war das etwas, was getan worden. Es war nicht die Essenz einer Person und es ging nicht um das, was wir jetzt als Identität irgendwie verstehen. Und ich glaube, da kommen dann so Grenzen in diesen, ja, historischen Auseinandersetzungen. Das ist die eine Seite in Bezug auf Begriffe. Die andere Seite in Bezug auf Begriffe ist, dass viele Begriffe aktuell verdrängt werden. Also es gibt zum Beispiel in Ghana den Begriff Kodjo Besia, was einen femininen Mann meint. Aber auch dort werden jetzt Begriffe wie gay oder queer oder so verwendet. Das hat auch mit Marktlogiken tatsächlich zu tun, weil häufig zum Beispiel queere Organisationen im Ausland angewiesen sind auf europäische Förderungen und die funktionieren eben mit den Begriffen, die wir hier verwenden. Das heißt, es findet so eine Verdrängung von indigeneren Konzepten statt, die aber auch von den Begriffen, die wir verwenden, teilweise gar nicht, ja, gegriffen werden können, weil denen beispielsweise eine spirituelle Ebene beihaftet, die unseren Identitätskonzepten oder europäisch-westlichen Identitätskonzepten gar nicht inne ist. Also queer ist für uns kein Begriff, den wir als irgendwie spirituell oder sowas verstehen oder bezeichnen. Genau, ich fand in dem Zusammenhang sehr spannend, das steht gar nicht im Essay, aber es gab so Vorfälle, dass Personen, die nachdem in Uganda das Anti-LGBTQIA Gesetz durchgesetzt wurde, Asyl beantragt haben in europäischen Ländern aufgrund der Verfolgung durch Sexualität und Geschlechtsidentität. Und sie haben dann in diesen Fragebogen bestimmte Begriffe nicht angekreuzt, weil für sie selbst waren sie halt nicht Lesbien oder so. Diese Asylanträge wurden dann abgelehnt zum Beispiel. Das ist so eine andere Problematik, die damit einhergeht, wenn ja eine Hegemonie von irgendwie europäischen Konzepten weiterhin etabliert und überstülpt wird.
Ja, danke. Ich finde, das ist total dringendes und anschauliches Beispiel. Und ich würde gerne noch einmal das Stichwort der Romantisierung aufgreifen und das von der gleichzeitig Notwendigkeit und Schwierigkeit historischer Vorbilder und damit dann auch auf die sozusagen Fluchtpunkte deines Essays zu sprechen kommen. Also vor dem Hintergrund dieses Archivs schwarzer Konstruktionen von Gender und Sexualität argumentierst du ja dennoch nicht einfach für eine romantische Rückkehr in einen präkolonialen Zustand, die wahrscheinlich weder möglich noch erstrebenswert wäre. Also es ist ja auch eine alte Frage der Nostalgie für das Präkoloniale, ich weiß nicht, bei Franz Fanons komplexer Abgrenzung zur Negritude-Bewegung oder vielleicht auch, mir erscheint das wie die Prämisse postkolonialer Theorie, die Unhintergehbarkeit auch kolonialer Gewalt und ihrer spezifischen Zurichtung der Welt. Also warum braucht es, vielleicht könntest du dazu doch noch einen Satz mehr sagen, Vorsicht vor dieser Romantisierung. Du schreibst, wir laufen Gefahr, Gesellschaften zu romantisieren, die womöglich nicht so romantisch waren. Und wie lässt sich vielleicht trotzdem auf präkoloniales heute fruchtbar rekurrieren? Oder was für Formen des Widerstands lassen sich für die heutige Situation auch vorfinden?
Genau, ich glaube, es ist genau das Zitat, das du gerade auch aus dem Text gebracht hast. Also ich glaube, eine Verklärung der Vergangenheit bringt uns einfach nicht weiter, weil sie eben mit Lücken einhergeht und auch verkennt, dass eben andere Formen von Gewalt trotzdem existent waren und auch weiterhin sind. Und gleichzeitig versuche ich das Ganze eben unter dem Konzept der Utopie zu betrachten. Und eine Utopie muss nicht vollständig oder real oder zwangsläufig umsetzbar sein, sondern eine Utopie ist erstmal ein Raum, der uns Möglichkeiten gibt, über die Zukunft nachzudenken und Visionen zu entwerfen, die irgendwie einen Zustand entwickeln zu können, den wir uns vielleicht wünschen würden, dass der dann nicht 100% so umsetzbar ist, ist, glaube ich, klar. Genau, und trotzdem ist es mir wichtig, dieses Konzept von Utopie zu nutzen, zum einen wegen der Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, aber zum anderen auch, weil Utopie eine große Tradition im schwarzen Denken hat. Besonders zentral im Afrofuturismus, wo ja auch die Frage ist, wie wäre eigentlich der afrikanische Kontinent, wenn er nie kolonialisiert worden wäre? Und das ist aber irgendwie ein Sehnsuchtsort und ein Ort, aus dem wir irgendwie lernen können. Das ist kein Ort, an den wir jemals zurückkehren können. Aber auch in der panafrikanischen Idee, was auch am Ende eigentlich irgendwie eine Utopie ist und Teile davon trotzdem real umgesetzt wurden. Oder eben, darüber haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen, aber in unserem Projekt Afropea ist auch eine Utopie. Am Ende. Es ist noch nicht, oder ich würde schon sagen, dass Afropea bereits real existiert, aber sozusagen Teile davon sind auch eine Utopie. Ich finde es persönlich einfach sehr produktiv, mit Utopien zu arbeiten. Und da haben wir so die Seite von schwarzen Denktraditionen und auf der anderen Seite sehen wir Utopien aber auch in so queerfeministischen Denktraditionen als Queertopia. Und meine Idee war irgendwie, das einfach miteinander in Verbindung zu setzen und uns zu fragen, welche Möglichkeiten ergeben sich eigentlich, wenn wir indigene Konzepte nutzen, um Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Und das heißt auch nicht, dass wir sie 100% so wiederbeleben, wie sie waren, aber das heißt, dass wir so ein anderes Selbstverständnis dadurch entwickeln können.
Und den Begriff der Utopie oder speziell Afrotopia übernimmst du ja von dem Ökonomen Felwin Saar, der in einem Buch, das auch Afrotopia als Titel trägt, nach Möglichkeiten fragt, wie Afrika jenseits eines kolonialen Fortschrittsbegriffs eine, wie er das nennt, zivilisatorische Wende einleiten könnte. Und für ihn hängt das viel zusammen mit der von dir vorhin auch schon angesprochenen Colonization of Mind. Und du interessierst dich auch in Anlehnung an Saar eben für seinen Vektor der konsequenten Entkolonisierung. Ich würde dich bitten, könntest du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was interessiert dich an dieser Position von Saar? Wie muss sie vielleicht auch erweitert werden in Bezug auf Geschlecht und Sexualität? Und dann auch nochmal auf den Utopiebegriff bezogen, eben wie kommen hier Ebenen des Vergangenen und der Zukunft zusammen?
Also erstmal vielleicht für Saar, ja genau, der Bezug ist sehr eindeutig, einfach durch den Titel, der definitiv seinem Buch entlehnt ist. Felwin Saar betrachtet aber hauptsächlich so Institutionen, also sowas wie Museen, Universitäten und so weiter. Auch die Klimakrise tatsächlich. Also er schaut, wie können wir indigenes Wissen um Natur zum Beispiel wiederbeleben, um aktuellen Herausforderungen zu begegnen und auch um im Fall von Institutionen Orte aktiv zu dekolonisieren. Ich finde den Gedanken super spannend. Genau, und ich habe mir das einfach so diese Methode als Inspiration genommen und wollte eben unter den Vorzeichen mir Sexualität und Geschlecht anschauen, weil das bei ihm nicht unbedingt eine Rolle spielt. Aber glaube ich, ein Bereich ist, der eben massiv von Kolonialisierung und kolonialem Denken beeinflusst wurde. Und für mich ist dann eher die Frage, also dass auch das ist alles institutionell, aber auch so eine Frage nach einer gesellschaftspolitischen und sozialen Utopie. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wollte ich so schwarze Denktradition und queerfeministische Denktradition miteinander irgendwie als eine Vision verknüpfen, da aus meiner Perspektive antirassistische Bestrebungen auch immer feministisch sein müssen und vice versa. Das muss intersektional gedacht werden, sonst kommen wir nicht besonders weit mit dem, was wir vielleicht versuchen zu erreichen. Genau, und dann deine zweite Frage zur Zeitlichkeit finde ich super spannend, weil auch da, wenn wir uns afrikanische Denktradition anschauen, klar wird, dass Zeit nicht linear gedacht wird, sondern zirkulär, was vielleicht zugrunde legen würde, dass man doch zurückgehen kann in der Zeit. Bisher haben wir noch keine Wege gefunden, um das zu tun. Genau, aber da eben so eher etwas Zyklisches im Denken anzusetzen als ein rein lineares Denken. Was auch, also dieses zyklische Denken, jetzt nicht nur darum geht, zu etwas zurückzukehren, sondern Geschichte als Kontinuität zu verstehen und nicht als irgendwie voneinander abgeschlossene Epochen, die einander dann irgendwie nicht mehr beeinflussen. Also ich glaube, das ist etwas, was mir häufig entgegentritt, wenn ich über diese Themen rede und vor allem über Kolonialismus spreche, ist häufig eine Antwort, die ich bekomme, ja, aber das ist doch alles schon so lange her und das spielt doch auch gar keine Rolle mehr und so oder so, deutscher Kolonialismus war auch nicht so lang, also auch da diese Zeitlichkeit wird irgendwie als Argument genommen, zu sagen, ja, ein britischer oder ein spanischer Kolonialismus war doch viel schlimmer, aber das blendet einfach alles aus, all die Gewalt, aber auch all den Widerstand, der geleistet wurde. Und deutscher Kolonialismus ist etwas, was sich in jedem Bereich, sei es Wirtschaft, sei es Kultur, sei es Kunst, irgendwie vorzieht. Und ich glaube, das müssen wir einfach anerkennen, weil sonst haben wir keinen Starting Point.
Ja, voll. Und dann kommst du in deinem Buch auch sehr kraftvoll auf den Imperativ, alle Unterdrückungsmechanismen gleichzeitig zu bekämpfen und in ihrer Verwobenheit zu verstehen. Und ich würde jetzt gerne nur noch zum Abschluss des Gesprächs mit dir noch etwas auf die Ebene des Schreibverfahrens oder der Form des Essays eingehen. Also wir hatten es gerade von der Utopie und ja, da gibt es irgendwie tradierte Genres, die sich dem eignen, irgendwie der philosophische Dialog schon am Anfang der utopischen Tradition bei Thomas Morris, aber auch der vielleicht Sci-Fi-Roman, das Manifest und nach der Lektüre deines Essays denke ich vielleicht speziell auch der Essay für die Frage nach der Utopie. Also ich denke, in deinem Buch sieht man schön die Potenziale auch eines integrativen Verfahrens, was der Essay ist. Du ziehst das Schreiben aus der Perspektive gelebter Erfahrung zusammen mit irgendwie Fragen der Kommentierung ethnologischer Forschung, Diskursanalyse, sprichst auch über eine Netflix-Doku, mischt englische Formulierungen zum Beispiel rein. Was bietet der Essay speziell für die Frage nach der Utopie? Und ist vielleicht für dich der Essay auch eine Form, die an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik anzusiedeln ist?
Ja, also eigentlich genau das. Deshalb mag ich den Essay auch als Textform, weil er anders als rein wissenschaftliche Arbeiten eben die Möglichkeit zur Subjektivität und Reflexion bietet. Und ich diese Trennlinie gar nicht persönlich so scharf trennen würde oder der Essay zumindest die Möglichkeit gibt, das nicht zu tun. Und gleichzeitig sind die Inhalte des Textes wissenschaftliche Inhalte. Also es ist Wissen um afrikanische Geschichte, es ist Wissen um die Konstruiertheit von Geschlecht. Und diese Themen so zu verpacken, dass sie auch für Menschen zugänglich sind, die zum Beispiel keinen akademischen Hintergrund haben, ist, glaube ich, mir persönlich einfach wichtig. Außerdem finde ich, dass ein Essay so eine sprachliche Freiheit bietet. Du hast es gerade schon gesagt, es werden so auch englische Begriffe mit eingefügt. Ich habe das Gefühl, ich konnte in dem Essay einfach provokativ sein und ich konnte einen Text schreiben, der auch offen politisch ist und offen bewertend ist, was ein akademischer Text eben wenig oder kaum möglich ist. Und trotzdem einen wissenschaftlichen Text zu produzieren im Sinne von die Vorarbeit, die Recherche, die da reingeflossen ist. Eine Freundin meinte gestern zu mir, dass sie mein Essay sehr gut lesen konnte, weil sie meinte, der ist so geschrieben, wie ich spreche. Und ich fand das voll das schöne Kompliment, weil ich glaube, das ist genau, was mein Punkt ist. Also die Frage ist ja auch immer, wen imaginiere ich mir als Publikum, wenn ich so einen Text schreibe? Und ich imaginiere mir hauptsächlich jüngere, schwarze, queere Personen, die genau vielleicht Schwierigkeiten haben, ihr Afrikanischsein und ihren queeren Anteil miteinander zu verbinden und die sich durch so eine historische Betrachtung dann bestärkt fühlen können. Ich sehe ihn auch als einen Text, den Leute, die sich vielleicht noch nie mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, nehmen können und daraus was lernen können. Also das ist so die Zielgruppe, die ich im Kopf habe und für die habe ich auch geschrieben. Und gleichzeitig ist der Essay für mich auch auf jeden Fall eine Hommage an die Personen, die vor uns kamen und die so den Weg geebnet haben, das ist auch ein bisschen am Ende so meine Schlussfolgerung, Spoiler, die so den Weg geebnet haben, auf dem wir gehen können, weil es einfach anhaltende Proteste und anhaltender Widerstand von schwarzen Menschen und von queeren Menschen ist, der uns das Leben, so wie wir es heute leben, einfach ermöglicht. ja, wir sollten ihnen danken für die Arbeit, die wir getan haben. Also an der ersten Front jeden politischen Kampfes waren immer schwarze Transfrauen, waren immer schwarze Lesben, auch in Deutschland, auch in der afrodeutschen Frauenbewegung. Und genau, um vielleicht an der Stelle Kimberly Crenshaw zu zitieren, sie hat gesagt, if they enter, we all enter, and that's what I stand by.
Cool, danke. Ja, Jenaba, ich erinnere mich noch, du hast den Essay gerade fertig gemacht, als du am ZFL ankamst. Hier arbeitest du jetzt vor allem in einem Projekt zu afropäischer Literatur und transkultureller Aneignung, wobei ihr den Begriff auch kritisch wendet. Also es geht auch darum, wie schwarze Menschen sich die tradierten literarischen, kanonischen Formen europäischer Literatur angeeignet haben. Und du interessierst dich im Rahmen dieses Projektes auch vor allem für die Reiseberichte schwarzer Menschen. Jetzt vom Genre Essay zu dem des Reiseberichts. Was gibt's da vielleicht für Verbindungslinien? Was interessiert dich an Reiseberichten? Und inwiefern steht das, woran du gerade arbeitest, auch im Anschluss an den Perspektiven, die du in Afrotopia entwickelst?
Genau, also der Essay steht tatsächlich eher in so Kontinuität zu Arbeiten, die ich davor geleistet habe. Ich habe in meiner Masterarbeit diese Frauenzeitschrift analysiert, Kolonie und Heimat, wo sich eben Dinge wie der Hygienediskurs, der Diskurs um Geschlechtlichkeit, der Diskurs um Race und der Diskurs um afrodeutsche Populationen wiedergespiegelt haben. Und das ist da auf jeden Fall mehr eingeflossen als vielleicht aktuelle Aspekte. Und genau, ich sehe zwischen Afrotopia und dem Afropäer-Projekt trotzdem viele Parallelen. Also erstmal ganz offensichtlich die Idee der Utopie, was wir gerade schon kurz angesprochen haben. Auch wenn Afropäer eine spezifisch europäische Utopie trotzdem ist. Und ich glaube, Afrotopia eher eine globale Perspektive anwendet. Genau, aber auch die Reiseberichte spielen in beiden eine Rolle. Und zwar hauptsächlich, da sie so der Etablierung eines kolonialen Diskurs gedient haben. Und ich möchte nun aber den Blick quasi umkehren und zeigen, wie schwarze EuropäerInnen sich dieses Genre aneignen und ihre Reiseerzählung nutzen, um ein Gegennarrativ zu etablieren oder ein Gegennarrativ zu formulieren, das eben konträr steht zu den Bildern, Imaginationen, zu dem Diskurs, der durch koloniale Reiseberichte erzeugt wurde. Es geht da viel auch darum, genau, welche Bildtraditionen, welche Sehgewohnheiten wir haben. Also die Frage nach einem Black Gaze interessiert mich auch besonders in meiner jetzigen Arbeit. Also der Frage nach, wie werden schwarze Menschen dargestellt, aber auch imaginiert. Wir haben eben darüber geredet, wie sehr Imagination und Fantasien in Bezug auf Sexualität eine Rolle spielen. Und ich glaube, jetzt wäre mein Anliegen eher so etwas wie the banality of blackness irgendwie zu zeigen und zu zeigen, wie Alltagsleben schwarzer EuropäerInnen aussieht. Und das ist definitiv etwas, was von unseren Sehgewohnheiten, ja, sich wegbewegt oder diese eben herausfordert, weil wir sehr daran gewöhnt sind, bestimmte Bilder, die ich jetzt auch nicht reproduzieren möchte, aber einfach bestimmte Bilder, unter denen sich alle bestimmt was vorstellen können, von schwarzen Menschen eben zu sehen.
Ja, ich bin sehr gespannt, was du da noch herausfinden, erarbeiten wirst. Dankeschön für die Arbeit an diesen Gegennarrativen und für das schöne Gespräch.
Danke, Leola. Es war sehr schön, mit dir zu reden.